Radio Island.
Hallo, guten Abend und herzlich willkommen hier auf Radio Blau zu einer weiteren Stunde Radio Island. Für diesmal haben wir zwei Beiträge vorbereitet. In unserem Hauptbeitrag geht es dabei um die Gedenkstätte Buchenwald. Wir waren in Buchenwald vor Ort, haben uns umgesehen und umgehört und dabei unseren Blick auf die Geschichte und die Gegenwart der Gedenkstätte in Buchenwald gerichtet.
Buchenwald ist ein internationales Symbol für das Gedenken an die Opfer des Faschismus. Was viele dabei nicht wussten, dass das Lager den Sowjets zeitweilig als Internierungslager gedient hat. Das wurde in der DDR verschwiegen, stattdessen wurde Buchenwald zu einer Heldengedenkstätte umfunktionalisiert. In den 90er Jahren wurde in einer heftigen Debatte um die zukünftigen Formen des Gedenkens gerungen. Doch zunächst zur Geschichte. Mitte der 30er Jahre begannen die Nazis, große, strategisch günstig gelegene Konzentrationslager zu errichten. Unterdrückung, Isolierung und Vernichtung aller Menschen, die nicht in das nationalsozialistische Bild einer rassisch und politisch homogenen Volksgemeinschaft passten, dies war die Funktion dieser Lager. Im Sommer 1937 wurde auf dem Ettersberg bei Weimar das Konzentrationslager Buchenwald errichtet. Es stellte neben Dachau und Sachsenhausen das dritte große Lager dar. Ursprünglich wurde Buchenwald als ein Arbeits-, nicht als ein Vernichtungslager geplant und war für ca. 8000 Häftlinge vorgesehen. Kurz nach der Errichtung trafen die ersten über 100 Häftlinge aus dem KZ Sachsenhausen ein. Infolge von Massenverhaftungen sogenannter Arbeitsscheuer erreichte das Lager bereits 1938 seine einst vorgesehene Belegung. In den Anfangsjahren gehörten neben diesen sogenannten Arbeitsscheuen vorwiegend politisch Verfolgte, sogenannte Berufsverbrecher, Sinti und Roma, Zeugen Jehovas und später auch Homosexuelle zu den Häftlingen. Die Häftlinge waren durch farbige Stoffdreiecke gekennzeichnet. Diese Winkel, die sie auf ihrer Kleidung tragen mussten, gab die Hierarchie im Lager vor, welche sich im Laufe der Jahre mit jeder neuen Gruppe von Häftlingen immer wieder veränderte. Die ersten Jahre waren durch Aufbauarbeiten des Lagergeländes geprägt. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen waren unvorstellbar schlecht. Die Häftlinge mussten, meist ohne Hilfsmittel, körperliche Schwerstarbeit verrichten, den Wald roden, Straßen, Kasernen und Barackenlager errichten, sowie Stromleitungen und die Kanalisation legen. Darüber hinaus machten katastrophale hygienische Zustände und ständiger Wassermangel den Lageralltag zur Hölle. Zudem waren die geschwächten Häftlinge der täglichen Willkür der SS ausgesetzt. Bei einer Führung über die heutige Gedenkstätte Buchenwald erläuterte uns der pädagogische Mitarbeiter Roland Czerny-Werner anhand einiger übrig gebliebenen Relikte der Zeit des Konzentrationslagers diese Willkür.
Wenn wir uns fragen, warum heißt dieser Karachoweg? Karachoweg. Und dann, wenn die SS diesen Weg selber Karachoweg nennen, dann muss man sich fragen, warum? Karacho? Man hat so eine Vorstellung von Karacho, 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 schnell, schnell, schnell. Das hat auch was mit Lautstärke zu tun. Was passiert hier auf diesem Karachoweg? Wenn also ein neuer Häftlingstransport angekommen ist, dann kommen die SS-Männer und die Gestapo-Beamten und haben dann die Häftlinge begrüßt, in Anführungszeichen wieder. Und diese Begrüßung sah so aus, dass man die Hunde losgelassen hat, dass man ihnen zwischen die Beine prügelte, zwischen die Beine schoss. Oder das konnte auch so aussehen, dass man Häftlinge bei einem so kalten Wetter, wie es heute zum Beispiel ist, mit kaltem Wasser begossen hat. Also die SS macht Willkür zum Herrschaftsinstrument. Und das macht sie den Häftlingen letztlich schon klar, da sind sie noch nicht mal im Schutzhaftlager bzw. im Häftlingslager.
Dem alltäglichen Terror, dem die Häftlinge durch die SS ausgeliefert waren, setzte sich all die Jahre auch im Lager selbst fort. Die SS übertrug Aufgaben wie die Bewachung der anderen Häftlinge oder die Verwaltung des Lagers auf einzelne Häftlinge und machte sie zu ihren Handlangern. Als 1938 die jüdischen Pogrome begannen und später die Deportationszüge aus der Sowjetunion und Polen einsetzten, wuchs die Anzahl der Häftlinge drastisch an. Während im Frühjahr 1942 noch unter 10.000 Häftlinge in Buchenwald inhaftiert gewesen waren, stieg ihre Zahl bis Ende 1944 auf weit über 80.000 an. Die über 10.000 infolge der Pogrome inhaftierten Juden sperrte die SS in Behelfsbaracken und Rohbauten und misshandelte sie aufs Grausamste. Im Laufe der Jahre veränderte sich die Funktion des Konzentrationslagers enorm. Die steigende Nachfrage nach Arbeitskräften in der Rüstungsindustrie, zu der es im Laufe der Kriegsjahre kam, führte zu einer zunehmenden Bedeutung der KZs als Wirtschaftsfaktor. Fortan fand eine Selektion der Häftlinge statt. Diejenigen, die als arbeitsfähig eingestuft wurden, vermietete die SS an industrielle Unternehmen, zwang sie zur Arbeit in den gleich neben dem Lager erbauten Produktionshallen oder brachte sie in eines der zahlreichen Außenlager, die im Laufe der Jahre in großer Zahl errichtet worden waren. Viele der Menschen, welche die Nazis als nicht arbeitsfähig einstuften, wurden in Vernichtungslager deportiert. Die eintreffenden Häftlingsmassen wurden zunächst in Buchenwald inhaftiert, dort isoliert und unter Quarantäne gestellt. Das hierfür errichtete, berühmt-berüchtigte, sogenannte kleine Lager diente dieser Quarantäne. Tausende völlig entkräftete Menschen wurden in diesem Lager zusammengepfercht. Bei unserer Führung über die heutige Gedenkstätte erfahren wir Näheres über dieses sogenannte kleine Lager.
Zeit des Konzentrationslagers gab es einen besonderen Teil im Konzentrationslager. Das war das sogenannte kleine Lager. Dieses kleine Lager war das Quarantänelager des Konzentrationslagers Buchenwald. Und dieses kleine Lager war der Ort, wo die Bedingungen am schlechtesten waren für die Häftlinge. Das hat ab 1943 existiert, dieses Gelände. Und da waren zum Beispiel in einer Baracke, 8 Meter breit, 50 Meter lang etwa jeweils, 2000 Menschen untergebracht. Dieses kleine Lager wird nicht gebaut, damit die Häftlinge sich nicht anstecken, sondern es wird gebaut, damit die Häftlinge sich nicht anstecken und dann die SS anstecken können. Ne?
In den letzten Jahren entwickelte sich Buchenwald zu einem Ort des systematischen Massenmordes. Häftlinge, die eine Behinderung hatten, krank waren, aber auch viele Juden, wurden von der SS ausgesondert und unter anderem durch tödliche Injektionen hingerichtet oder in den Gaskammern von Bernburg und Sonnenstein ermordet. Ebenso fanden ab 1942 auf dem Gelände medizinische Versuche an Menschen statt. Als die amerikanischen Truppen auf dem Vormarsch waren, gab Himmler den Befehl, Buchenwald zu evakuieren. Eine große Anzahl von Häftlingen, vor allem jüdische, wurden auf Todesmärsche in die verbleibenden Vernichtungslager geschickt. Am 11. April 1945 befanden sich noch etwa 21.000 Menschen im Lager, als der erste Panzer der US-Armee im Lager eintraf. Viele der Überlebenden starben noch nach der Befreiung an Krankheit und Schwäche. In den knapp 8 Jahren, die das Konzentrationslager existiert hatte, waren dort etwa 250.000 Menschen aus über 30 Ländern inhaftiert gewesen. Schätzungsweise 56.000 von ihnen waren in Buchenwald auf grausamste Weise ums Leben gekommen. Was bereits kurz nach der Befreiung mit dem Lagergelände geschah, erklärte uns der pädagogische Mitarbeiter bei unserem Rundgang über die heutige Gedenkstätte Buchenwald.
Sind hier oben relativ zügig die Sowjets eingezogen. Die Rote Armee hat dann hier Stellung bezogen. Und dieses Gesamtgelände wurde zum sogenannten Speziallager Nummer 2 umfunktioniert und damit dann natürlich auch diese ehemaligen Wachmannschaftskasernen und für kurze Zeit Hospital oder sagen wir mal Lazarett, wurden dann umfunktioniert wiederum in Wachmannschaftskasernen.
Das errichtete Lager gehörte zu den insgesamt 10 Lagern und 3 Gefängnissen in der sowjetischen Besatzungszone, die zur Internierung von Deutschen dienten. Solche Lager stellten in allen Besatzungszonen einen Teil der Entnazifizierungsmaßnahmen der Alliierten dar. Die 4 alliierten Mächte hatten beschlossen, Kriegsverbrecher, NS-Funktionäre und andere an den NS-Verbrechen Beteiligte in Lagern zu internieren. Schon bald zeigten sich große Unterschiede in der Internierungspraxis sowie in der Beurteilung, welche Personengruppen zu internieren waren. Die Lager in der sowjetischen Besatzungszone waren vor allem durch die folgenden Bedingungen gekennzeichnet. Hier wurde, anders als bei den westlichen Alliierten, auf einer sehr viel niedrigen Funktionsebene interniert. Auch wurden manche Menschen unbegründet interniert. Der Grund für die Verhaftung blieb nicht selten unbekannt. Zudem waren nicht nur die Haftzeiten länger als in den westlichen Besatzungszonen, sondern auch die Lebensbedingungen waren schlechter. Nahrungsmangel, Kälte und Krankheiten führten häufig zum Tod. Isolation, fehlende Beschäftigung und Bewegung machten viele depressiv. Das Speziallager 2 Buchenwald war eines dieser Lager. In Buchenwald trafen bereits kurz, nachdem das Speziallager errichtet worden war, die ersten Gefangenen aus der umliegenden Region ein. In den nachfolgenden Jahren wurde das Lager mehrfach mit Gefangenen aus aufgelösten Internierungslagern aufgefüllt. Seine höchste Belegung erfuhr es 1947 mit über 16.000 Menschen. Neben einer vergleichsweise eher kleinen Gruppe sogenannter Hauptschuldiger der NS-Verbrechung waren dort vor allem mittlere und kleine Funktionäre der NSDAP, des NS-Staates und der Wirtschaft interniert. Zu den Häftlingen gehörten aber auch Angehörige der HJ, der Waffen-SS, der Polizei sowie Wehrmachtsoffiziere. Vergleichsweise klein war hier die Gruppe jener, die infolge von Denunziation, Verwechslung oder Willkür verhaftet worden war. Über Häftlingszahlen und die Anzahl der Opfer weiß Roland Bescheid.
Das Speziallager Buchenwald zwischen 1945 und 1950, hier oben dann existent, hat in dieser Zeit etwa 28.000 Menschen, mindestens 28.000 Menschen, ja, die Freiheit gekostet, von denen mindestens 7.000 ums Leben gekommen sind.
Nachdem das Lager 1950 aufgelöst worden war, wurden viele Inhaftierte freigelassen. Andere wurden der DDR-Justiz übergeben, die diese in den berüchtigten Waldheim-Prozessen aburteilte. Kurz nach der Befreiung des Konzentrationslagers trafen sich über 20.000 Überlebende zu einer ersten Gedenkveranstaltung und errichteten auf dem ehemaligen Appellplatz ein erstes provisorisches Denkmal für die Opfer. Im gleichen Jahr forderten überlebende Häftlinge die Errichtung einer Gedenkstätte. Sämtliche Planungen wurden jedoch gelähmt, da das ehemalige Lagergelände fortan als Internierungslager genutzt wurde. Anlässlich des zweiten Jahrestags der Befreiung wurde auf dem Goetheplatz in Weimar ein dreidimensionales rotes Dreieck errichtet, das den roten Winkel, mit dem politische Insassen gekennzeichnet gewesen waren, repräsentierte. Mit diesem Denkmal wurden alle Häftlinge, unabhängig von den Gründen ihrer Verfolgung, kollektiv als politische, antifaschistische Widerstandskämpfer dargestellt. Diese einseitige Erinnerung sollte sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Neuen Antrieb erfuhr die Planung einer Gedenkstätte durch die sogenannte Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, deren über 30.000 Mitglieder aus unterschiedlichen Gründen verfolgt worden waren. Mit der Zeit dominierten jedoch zunehmend Vertreter der SED diese Vereinigung, woraufhin sich viele Mitglieder zu distanzieren begannen. Die SED schuf sich hier ein Sprachrohr, welches die Erinnerung an den Nationalsozialismus in ihrem Sinne darstellte und institutionalisierte. Ende der 40er Jahre erfolgten erste offizielle Schritte zur Realisierung einer Gedenkstätte. Aber erst als das sowjetische Speziallager II 1950 aufgelöst wurde, waren die Voraussetzungen gegeben, das gesamte Gelände für eine KZ-Gedenkstätte zu nutzen. Sämtliche Planungen standen fortan unter besonderem Schutz des Staates. Sie wurden zur nationalen Aufgabe erklärt. Zu den ersten offiziellen Schritten gehörte auch ein Beschluss der SED, den Großteil des noch vollständig erhaltenen Lagerkomplexes sowie SS-Bereiches abzureißen. Nur das Lagertor mit seinen zwei Seitenflügeln, zwei Wachtürme einschließlich des Lagerzaunes sowie das Krematorium sollten erhalten bleiben. Roland erzählte uns bei unserem Besuch in der heutigen Gedenkstätte Buchenwald mehr zu diesem Thema. Unter anderem erfuhren wir hierbei auch, warum das Krematorium nicht bereits schon von den sowjetischen Besatzern abgerissen worden war.
Die Rote Armee hat auf das Krematorium die Hand draufgelegt und das bleibt stehen, also wie so eine Art Beweis fürs Verbrechen. Ja, weil eben sozusagen in der russischen Sepulkralkultur Verbrennen von Leichen ein besonders schweres Vergehen letztlich dann noch ist.
Erhalten bleiben sollte nur, was mit einer Gestaltung des Gedenkortes im Sinne der SED in Einklang zu bringen war. Orte, wie insbesondere das sogenannte kleine Lager, passten hier nicht rein. Zu sehr repräsentierte dies das Leid vieler unschuldiger Opfer und deren Hoffnungslosigkeit. Zudem wurde die Doppelbelegung der Bauten zu Zeiten des Speziallagers als problematisch betrachtet. Das Speziallager, welches sich von 1945 bis 50 auf diesem Gelände befunden hatte, wurde bis zum Ende der DDR nicht thematisiert. Ziel war es, den notwendigen Raum zu schaffen, um den Ort mit neuen Symbolen und Interpretationen zu versehen. Dafür wurden wesentliche Aspekte der Lagergeschichte einfach ausgeblendet bzw. beseitigt. Im Hof des ehemaligen Krematoriums entstand bald eine Gedenkstätte für den letzten Vorsitzenden der KPD, Ernst Thälmann, der hier erschossen worden war. Diese verwies auf eine Gedenkstruktur, welche fortan charakteristisch für die gesamte nun neu errichtete Gedenkstätte sein sollte. Im Herbst 1958 wurde die Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald eingeweiht. Ihre Gesamtkonzeption sowie die einzelnen Elemente verfolgten ein Thema. Sie stellten den Sieg des Kommunismus über den Nationalsozialismus nach Elend und Kampf dar. Errichtet wurde folglich eine Heldengedenkstätte, in der das Gedenken an die politischen Häftlinge zentral war. Die Gedenkstätte wurde zu einem wichtigen Element in der Gedenkpolitik der DDR. Aber stellte Buchenwald nun mit seinem Fokus auf den politischen Widerstand einen Einzelfall in Bezug auf die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit in der DDR dar? Wir fragten einmal bei dem Historiker Professor Dr. Siegfried Wolf, der unter anderem Studenten- und Schülerprojekte in Buchenwald durchgeführt hat, nach.
Es war exemplarisch. Das war die Grundstruktur aller Gedenkstätten, die sich mit der Geschichte des Faschismus beschäftigten in der DDR. Ich will es noch weiter reduzieren. Das Problem war, wenn es um das Opfergedenken ging, dann hatten die Opfer in der Regel einen roten Winkel. Und das stimmt historisch so nicht. Die meisten Opfer waren nicht politische Häftlinge. Vom Grundansatz ist die Gedenkstätte Buchenwald exemplarisch gewesen für alle vergleichbaren Gedenkstätten in der DDR. Es ging vor allen Dingen um die exemplarische Hervorhebung des antifaschistischen Widerstandes.
Der Historiker weiß auch, welche Funktion eine derart gestaltete Gedenkstätte und das damit einhergehende Geschichtsbild in der DDR hatte und welche Botschaften damit vermittelt werden sollten.
Die Gedenkstätte Buchenwald, wie auch Sachsenhausen und wie Ravensbrück, hatte eine Doppelfunktion in der DDR. Mhm. Auf der einen Seite ging es darum, über den Faschismus und über das Lager zu informieren. Und zum Zweiten ging es darum, über diese Information die DDR zu legitimieren, als der deutsche Staat, der die Lehren der Geschichte umgesetzt hat, die da heißt, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Aus dieser Legitimation wurde zunehmend durch eine politische Instrumentalisierung die Legitimation der Herrschaft der SED. Es war so, dass Generationen von DDR-Schülern in Buchenwald gewesen sind, um sich die Gedenkstätte anzusehen. Zum anderen durch vielfältige öffentliche Kundgebungen, die immer mit einer Botschaft endeten, wir sind auf der richtigen Seite, wir sind der legitime deutsche Staat, wir haben die Lehren der Vergangenheit respektiert und umgesetzt. Wir haben den Faschismus mit der Wurzel ausgerottet.
Die Hervorhebung des antifaschistischen Widerstands und die damit einhergehende angeordnete Erinnerung an die politischen Häftlinge führte dazu, dass andere Opfergruppen weitgehend marginalisiert wurden. Abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen wurden unter anderem insbesondere die vielen tausend jüdischen Opfer des KZ Buchenwalds nicht thematisiert.
Buchenwald änderte seinen Charakter nach 1941. Vorher war es vor allen Dingen ein Ort, an dem politische Häftlinge verwahrt wurden und die jüdischen Opfer, die im Zusammenhang mit dem Pogrom im November 1938 nach Buchenwald kamen. Und nach 1941 veränderte sich die Lagergesellschaft gravierend. Es kamen massenhaft sowjetische Kriegsgefangene, es kamen politische Häftlinge aus den Nazi-besetzten Ländern und es kamen im Zuge des Vormarsches der Roten Armee jüdische Häftlinge aus Auschwitz und aus dem Osten nach Buchenwald. Und Buchenwald änderte damit seinen Charakter vollkommen. Das spiegelte sich aber nicht im entsprechenden Maße in der Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald wider. Da war eindeutig die Dominanz auf die Rolle der politischen Häftlinge und insbesondere auf die Rolle der kommunistischen Häftlinge gelegt worden.
Die Seite der Opfer passte, wie schon gesagt, nicht in das Geschichtsbild, welches vorgesehen war. Die DDR erklärte die nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald zu ihrem wichtigsten Gedenkort und wies ihr als antifaschistisches Einheits-, Widerstands- und Befreiungsdenkmal zentrale Bedeutung in der Gedenkkultur zu. Warum Buchenwald eine derart exponierte Stellung in der DDR zukam, sieht der Historiker in den Folgenereignissen begründet.
Sie müssen bedenken, Buchenwald hatte in der Nazi-Lagerwelt eine gewisse Ausnahmestellung. Buchenwald war ein Zentrum des Widerstandes und Buchenwald ist auch das einzige Lager, das im Zuge der Befreiung selbst Initiativen entwickelt hat, um die SS zu vertreiben.
Bei unserem Besuch in der heutigen Gedenkstätte verwies uns Roland demgegenüber aber auch auf eine etwas andere Betrachtungsweise dieser historischen Ereignisse.
Diese Selbstbefreiung des Konzentrationslagers Buchenwald, die ja zum Beispiel in dem Roman Nackt unter Wölfen ja geradezu zelebriert wurde, die ist, tja, wie soll ich sagen, nach den historischen Erkenntnissen so nicht gewesen, dass man eine Schlacht um dieses Gelände hier hatte. Was den 11. April ausgemacht hat, und das war ein besonderer Faktor, war, dass die Häftlinge frei waren, als die Amerikaner hier oben ankamen. Das hat einfach was damit zu tun, wenn wir jetzt wieder ins Land reingucken, ja, dann war dieser Blick natürlich für die SS-Männer auf den Türmen auch da. Und die sehen die Amerikaner aus dieser nordwestlichen Richtung kommen. Und in dem Moment, ergeht der Befehl, alle SS-Männer aus dem Lager. Und da entsteht ein Machtvakuum. Und in dieses Machtvakuum stoßen die Häftlinge vor. Man könnte es letztlich übersetzen, diesen einen Tag vielleicht, dass man sagt, die Häftlinge waren frei, als ihre Befreier kamen.
Es gibt also verschiedene Meinungen über die Befreiung Buchenwalds am 11. April 1945. Abgesehen von solch abweichenden Meinungen zur Rolle der Häftlinge bei der Befreiung des Konzentrationslagers, lässt sich an der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald in der DDR rückblickend erkennen, wie die SED-Führung ein ganz bestimmtes Geschichtsbild propagierte und instrumentalisierte, um so den Staat DDR zu legitimieren. Als 1990 die Gräberfelder aus der Zeit des Speziallagers aufgefunden wurden, löste das in der Bevölkerung zunächst einen Schock aus. Erstmals sprachen ehemalige Insassen öffentlich über die Geschehnisse, das Leben und das Sterben im Speziallager. Seitens der ehemals im Speziallager Internierten und deren Verbände wurde eine Anerkennung als Opfer gefordert, die ihnen in der DDR versagt blieb. Daraufhin entbrannte ein sehr emotionaler und heftiger Streit um die Frage, wie und an wen zukünftig in Buchenwald erinnert werden soll. Auf der einen Seite standen die KZ-Häftlinge, die befürchteten, dass nun am Ort ihres Erinnerns auch der Menschen gedacht wurde, die als Nationalsozialisten für den Holocaust mitverantwortlich waren. Seitens der Speziallagerhäftlinge wurde hingegen oft versucht, die beiden Lagergeschichten gleichzusetzen. Das Speziallager als rotes KZ nach dem der braunen, beide als Ausdruck totalitärer Unrechtsregime. Die Entstehungshintergründe des Lagers als Instrument der Entnazifizierung wurden teilweise ausgeblendet. Unterschiede zwischen dem Völkermord der Nationalsozialisten und der Besatzungspolitik der Sowjets verwischt. Die KZ-Häftlinge wehrten sich gegen einen solchen Revisionismus, der mit einer einfachen Form des Totalitarismusansatzes, dem gleichen Erinnern der beiden ungleichen Regime in Deutschland, einhergehen würde. Außerdem fürchteten sie eine nationale Verengung der Perspektive. Die Bedeutung von Buchenwald als KZ-Gedenkstätte ist international. Die Opfer kamen aus verschiedensten Ländern. Die Überlebenden sind heute in aller Welt verstreut. Waves with the flow, we hit and throw data. Laid in the glow of nights is mic splatter. Waves with the flow, we hit and throw data. Laid in the glow of nights is mic splatter. Waves with the flow, we hit and throw data. Der Holocaust geht die ganze Welt an. Die nach der Wende notwendig gewordene Neuordnung der Gedenkstättenkonzeption sah sich also vor allem den verschiedenen Ansprüchen der Opfer gegenüber. Dazu Dr. Bodo Ritscher, langjähriger Mitarbeiter der Gedenkstätte und heute Kustos der Speziallagerausstellung.
Ja, die Auseinandersetzung um die Zukunft der Gedenkstätte Buchenwald ist tatsächlich von Anfang an außerordentlich hart geführt worden. Und im Grunde genommen ging es um zwei Positionen. Der Großteil der ehemaligen KZ-Häftlinge sah also durch die Erweiterung der Arbeit der Gedenkstätte um diese Thematik die Gefahr, dass gewissermaßen die eigene Biografie entwertet würde oder nivelliert würde zugunsten eines völlig pauschalen Opfergedenkens, das noch dazu aus der Sicht vieler KZ-Häftlinge ein Gedenken für die Täter gewesen wäre. Und die ehemaligen Speziallagerinsassen waren größtenteils natürlich der Meinung, dass nach Jahrzehnten des Totschweigens nun dieses Problem, dieses Thema eine ganz herausragende Rolle an der Gedenkstätte spielen müsste.
Hinzu kam eine durch konservative Medien, aber auch durch die CDU gestützte Verleumdungskampagne. So wurden beispielsweise die Konzepte der Direktorin Irmgard Seidel weitestgehend ignoriert. Dabei hatte sie noch zu DDR-Zeiten mit den Mitarbeitern der Gedenkstätte sowohl die Notwendigkeit der Aufarbeitung der Speziallagergeschichte als auch eine Neukonzeption der Gedenkstättenpolitik beschlossen. Fest hielt sie nur an der antifaschistischen Ausrichtung von Buchenwald, wobei auch das Antifaschismusverständnis der DDR einer kritischen Reflexion unterzogen wurde. Ihre Glaubwürdigkeit erhöhte das im konservativ regierten Weimar nicht. Laut Hasko Zimmer ging es in der hitzigen Debatte nicht um Inhalte und Konzepte, sondern um die Säuberung des Roten Olymp von den roten Socken. Auch der nächste Direktor, Ulrich Schneider, wird laut Hasko Zimmer in einer gezielten Denunziation erledigt. Der Grund ist seine Mitgliedschaft in der DKP, die er angeblich verheimlicht hätte. Aus seinem jahrelangen Engagement in der Gedenkstätte wurden im Thüringer Tageblatt Seilschaften im Krähennest Buchenwald. Nach nur 5 Tagen musste er sein neues Amt aufgeben. Immer wieder meldeten sich auch die internationalen KZ-Häftlingsverbände in dem Konflikt zu Wort und bekundeten ihre Bestürzung über die Rufmordkampagne gegen die Mitarbeiter. Auf die Anfeindung wegen der Mitgliedschaft in einer kommunistischen Partei entgegneten sie beispielsweise: Das könne man Tausenden vorwerfen, die von der Gestapo und der SS in Buchenwald eingekerkert und ermordet wurden. Sie alle werden durch diesen Angriff diskriminiert und aufs Schwerste beleidigt. In den folgenden 4 Jahren wird in und um Buchenwald eine hochemotionalisierte Personaldebatte geführt. Sie ist vor allem durch den ständigen Vorwurf geprägt, auf dem Ettersberg würde immer noch rote Sockenpolitik gemacht. Die Gedenkstättenmitarbeiter seien nicht willens, sich mit der Rolle der kommunistischen Kapos im KZ und der Geschichte des Speziallagers auseinanderzusetzen. Dabei wurde schon im Sommer 1991 eine unabhängige Historikerkommission unter Leitung von Eberhard Jeckel berufen, deren Vorschläge noch während der Personaldebatte kontinuierlich umgesetzt wurden. Die Neukonzeption der Gedenkstätte soll in der Verantwortung des bisherigen Personals liegen. Die wissenschaftliche Kommission aus rein westdeutschen Historikern bescheinigte den hoch umstrittenen Mitarbeitern damit also durchaus die entsprechende fachliche Kompetenz. Seit 1994 ist Volker Knicke neuer Direktor. Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora wurde gegründet. Seitdem sind die beiden Häftlingsgruppen auch institutionell in den Gedenkstättengremien vertreten. Knicke versucht, die Debatte zu entpolitisieren. Buchenwald sei ein Ort des historischen Gedächtnisses und dürfe daher nicht zur Bühne für gegenwärtige Wahlkampfinteressen werden. Die Vorschläge der Historikerkommission wurden konsequent umgesetzt. Was die Kommission erarbeitet hat, erklärt kurz Bodo Ritscher.
Ja, die Vorschläge sind insgesamt ja sehr knapp gehalten. Sie beziehen sich im Wesentlichen auf folgende Punkte, nämlich erstens, es soll an beide Lager erinnert werden. Der zweite Punkt war, dass die Erinnerung an das nationalsozialistische Konzentrationslager Buchenwald Priorität haben sollte. Und der dritte Punkt bestand darin, dass man zunächst erst einmal Forschung angemahnt hat für das Speziallager, da man selbst unsicher war, wie sich die Lagerinsassen zusammensetzten. Hinzu kam, dass die Historikerkommission darüber zu befinden hatte, wo eine solche Erinnerung an das Speziallager, das heißt insbesondere eine Ausstellung, denn platziert werden sollte. Und dann hat man sich für einen Ort unterhalb des Museums für die Geschichte des nationalsozialistischen Konzentrationslagers entschieden, nämlich jenen Bereich im Lager, wo das Gelände des Lagers an das Gräberfeld des sowjetischen Speziallagers grenzt. Das heißt, wir haben einen relativ eigenständigen Bereich für die Geschichte des sowjetischen Speziallagers dadurch bekommen.
Die Gedenkstätte für das Speziallager ist auf dem Areal nicht sofort sichtbar. Sie ist so in das abschüssige Gelände integriert, dass man sie nicht zwangsläufig wahrnehmen muss. Das ist zum einen deshalb so gelöst worden, weil sich auch das Gräberfeld am unteren Teil des Geländes befand. Zum anderen, weil man das Lagergelände nicht überbauen und damit in gewisser Weise zerstören wollte, wie das in einigen anderen KZ-Geländen geschehen ist. Seitens einiger Opfer des Speziallagers wurde der Gedenkstätte daraufhin vorgeworfen, ihre Gedenkstätte auf dem Gelände verstecken zu wollen. Seitens einiger Opfer des Speziallagers wurde daraufhin der Vorwurf erhoben, ihre Gedenkstätte solle auf dem Gelände versteckt werden. Das ist aber dank der Beschilderung, die angebracht wurde, nicht der Fall. Knicke verwehrte sich gegen eine falsche Totalitarismusdebatte, nachdem er der Presse mitteilte, dass 80% der Insassen des Speziallagers zivile Funktionsträger des NS-Regimes waren, wurde er vom Vorsitzenden des Vereins Opfer des Stalinismus wegen Volksverhetzung angeklagt. Die Gedenkstätte und Ausstellung für das Speziallager geht dennoch auf die Zusammensetzung der Insassen des Speziallagers ein. Zwar ist bei vielen Fällen nicht zu klären, ob Beschuldigungen einen realen Kern haben oder nicht, aber es ist erwiesen, dass sich die deutliche Mehrheit der Insassen für das NS-Regime engagiert oder sich zumindest gut damit arrangiert hat. Dazu noch einmal Ritscher.
Das betrifft also sozusagen die untere Funktionärsschicht der NSDAP bzw. nationalsozialistische Organisation. Es betrifft aber auch Personen, die in irgendeiner Form im Staatsapparat tätig waren, vor allen Dingen Polizisten, viele Lehrer. und ähnliche Berufsgruppen Bürgermeister. Also das heißt, man hat es durchaus mit relativ systemnahen Schichten zu tun. Es gibt darüber hinaus auch einzelne Täter im engeren Sinne, das heißt Personen, die konkret an Verbrechen beteiligt waren. Aber das trifft eben auf einen relativ kleinen Prozentsatz zu. Hinzu kommen Personen, die aufgrund von persönlichen Denunziationen, also von solchen, die keinerlei rationalen Kern hatten, sondern nur in irgendwelcher Missgunst begründet lagen, in die Lager gekommen sind, die aufgrund von Verwechslungen in die Lager gekommen sind, aufgrund des Umstandes in die Lager gekommen sind, dass die russischen Behörden nicht überblicken konnten, wer nun in irgendwelchen Positionen wirklich wichtig war und wer eher eine völlig unwichtige Aufgabe zu erfüllen hatte. Da gab es also zahlreiche Personen, die mehr oder minder zufällig in das Lager gespült wurden.
Dennoch konnte sich Knicke mit seiner Entpolitisierung und Beruhigung des Konfliktes letztendlich durchsetzen. Und mittlerweile herrscht im Vergleich zu den anfänglichen Auseinandersetzungen relative Einvernehmlichkeit. Wenn es um das Verhältnis zwischen Speziallager und KZ geht, wird die Formulierung der Nachordnung nicht mehr verwendet. Dazu Ritscher.
Und es wird auch nicht praktiziert. Also wir praktizieren im Grunde genommen ein enges, mittlerweile vertrauensvolles Verhältnis zu den Speziallagerinsassen. Da geht es nicht um Nachordnung, sondern es geht darum, dass man bestimmte Dinge historisch gewichtet. Also das ist, wie gesagt, eine Sache, die, glaube ich, durch die praktische Arbeit jetzt überholt ist. Eine ganz andere Geschichte ist, dass wir in der Tat nicht die Positionen vertreten. Das geht ja aus dem, was ich eben sagte, bereits deutlich hervor, dass beide Lager nun gewissermaßen spiegelbildlich zu behandeln sind. Woanders gibt es solche Positionen, mehr oder weniger ausgeprägt. Aber soweit ich überblicke, ist in der jüngsten Fassung der Gedenkstättenkonzeption des Bundes zumindest in diesem Punkt Klarheit geschaffen worden, dass man eben nicht ohne weiteres die beiden Geschichten im Sinne einer platten Totalitarismus-Doktrin nebeneinander legen kann und dann hat man es gewissermaßen in der Tasche, sondern dass sehr wohl hier komplexe historische Zusammenhänge zu berücksichtigen sind und sehr wohl auch Dinge sich deutlich voneinander unterscheiden.
Die Stiftung Buchenwald bemüht sich also durchaus, einer einfachen totalitarismustheoretischen Darstellung entgegenzuwirken. Aufgrund der wissenschaftlich erwiesenen unterschiedlichen Bedeutung der beiden historischen Zeitabschnitte werden die Gedenkstätten räumlich separiert. Diese Lösung ist mittlerweile weitestgehend akzeptiert. Referenzpunkt für diese Konzeption sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Mitarbeiter und die Vorgaben der Historikerkommission. Inwiefern allein die Wissenschaft eine solche Konzeption rechtfertigen kann, bleibt dahingestellt. Nicht, dass es ohne die wissenschaftliche Forschung ginge, aber man erhält doch gerade am Beispiel Buchenwald den Eindruck, dass es auch und vor allem politische Auseinandersetzungen und Diskurse sind, die die Form einer solchen Konzeption mitprägen. So wird im Rückblick deutlich, welche große Rolle die Befindlichkeiten der jeweiligen Opfergruppen spielen. Und gerade an der hitzigen Personaldebatte der Nachwendejahre kann man ablesen, dass es durchaus auch Presse, Politik und Öffentlichkeit waren, die daran mitgewirkt haben. Dass es überhaupt möglich wurde, dass auf dem Gelände von Buchenwald auch der Opfer des Speziallagers gedacht wird, obwohl zumindest ein sehr großer Teil von ihnen in das nationalsozialistische Regime verstrickt war oder sich aktiv daran beteiligt hat, gibt auch Einblick in die geschichtspolitischen Interessen der Gegenwart. Diese Interessen institutionalisieren sich nicht nur in Gedenkstätten, sondern auch auf gesetzlicher Ebene. So berge der umstrittene Entwurf für das sächsische Gedenkstättengesetz die Gefahr, die fundamentalen Unterschiede zwischen den Verbrechen der Nationalsozialisten mit europäischer Dimension und denen der Willkürherrschaft des Kommunismus in Ostdeutschland mit nationaler Dimension einzuebnen. So die Begründung von Salomon Korn für den Austritt des Zentralrats der Juden aus der Stiftung Sächsische Gedenkstätten. Mittlerweile hat die Stiftung Sächsische Gedenkstätten der Kritik des Zentralrates Rechnung getragen und unter der Leitung der sächsischen Wissenschaftsministerin Eva Maria Stange zumindest eine Trennung der unterschiedlichen Interessengruppen erwirkt. Auch auf Bundesebene gibt es kontinuierlich Bestrebungen für einen solchen erinnerungspolitischen Paradigmenwechsel. Kulturstaatsminister Bernd Neumann plante etwa, die staatlich geförderten NS-Gedenkstätten künftig in ein neues Gesamtkonzept des Gedenkens an beide Diktaturen auf deutschem Boden einzugliedern. Der Diskussionsentwurf mit der pathetischen Überschrift Verantwortung wahrnehmen, Aufarbeitung verstärken, Gedenken vertiefen, stieß wiederum auf die Kritik seitens des Zentralrates der Juden. Dazu Salomon Korn: Hier werden Nationalsozialismus und SED-Diktatur gleichrangig behandelt. Von doppelter Diktatur ist da die Rede, von den beiden deutschen Diktaturen, den beiden totalitären Systemen. Warum spricht man nicht von zweierlei Diktaturen oder zwei Diktaturen auf deutschem Boden? Wenn man nur will, lassen sich die Begriffe scharf voneinander abgrenzen. Dass dies nicht geschehe, sei entlarven, so Korn weiter. Man setzt das eine mit dem anderen gleich. Schon 2004 hat die CDU-CSU-Bundestagsfraktion unter Federführung Günter Nokes einen Antrag eingebracht, der sich an das umstrittene sächsische Gedenkstättengesetz anlehnt und teilweise darüber hinausging. Darin heißt es etwa: Zu den konstitutiven Elementen des wiedervereinten Deutschlands gehört das Gedenken an die Opfer der beiden totalitären Diktaturen des 20. Jahrhunderts, Nationalsozialismus und Kommunismus. Es bedarf eines Konzeptes, das Institutionen und historische Orte beinhaltet, die an beide Diktaturen erinnern. Dabei verweist der Antrag insbesondere auf Orte, die von beiden Diktaturen zur Unterdrückung von Opposition und Widerstand genutzt worden seien. Hier sei, so wörtlich im Antrag, der Zusammenhang zwischen den Diktaturen ohnehin evident. Auch das Gedenken an Vertriebene, Opfer des alliierten Luftkrieges und die deutsche Einheit von 1989 und 90 solle integriert werden. Nach der Auseinandersetzung in Sachsen wurde der Antrag leicht geändert eingebracht. Gerade Konzentrationslager, die wie Buchenwald auch nach 1945 als Lager von den Sowjets genutzt worden sind, scheinen also besonders dazu zu verlocken, die Besonderheiten des nationalsozialistischen Vernichtungsprojekts in der Soße des totalitären Unrechts gegen alles und jenen, aber vor allem natürlich gegen die Deutschen, zu verrühren.